Die Fahrstuhltüren schließen sich und auf sind wir auf den Weg in den 4., 5. Stock zu netzpolitik.org.
Ich bin ganz neugierig. Altbau von außen ganz unscheinbar. Wir mussten ein bisschen suchen. Im Hinterhof haben wir dann aber das Klingelschild gefunden.
Ja, rechts oder links?
Rechts, links würde ich sagen, oder?
Hier steht netzpolitik.org an der Tür.
War etwas lang.
Es war wirklich spannend, netzpolitik.org ausfindig zu machen. Ich sage heute mal an diesem Mittwoch, eine Minute später nach dem Jingle, herzlich willkommen zu den Mediennachrichten. Hier habt man ja sicher schon mal in diesem Sendefenster gehört von netzpolitik.org. Wir greifen immer wieder Informationen auf oder sprechen mit Leuten von netzpolitik.org. Das ist eine Plattform für digitale Freiheitsrechte. Da werden Sachen thematisiert wie Datenschutz, Gesellschaft, Politik. Und wir dachten uns, wo wir schon mal in Berlin sind, können wir die auch mal besuchen gehen. Und ich habe zusammen mit Elisabeth mich auf den Weg gemacht, um die zu finden und denen vielleicht auch ein paar Fragen zu stellen. Es war ein bisschen abenteuerlich.
Ja, tatsächlich der Weg ins Büro, in die großen Büroräume war ein bisschen, also es sind mehrere Büros drin und Netzpolitik hat jetzt nicht unbedingt einen Tempel zur Verfügung. Klar müssen die auch so ein bisschen aufs Geld achten, sodass wir dann auch ein bisschen suchen mussten in den vielen Räumlichkeiten. Dann da aber die drei Räume gefunden haben, die da Netzpolitik benutzt. Ich wollte schon sagen besetzt, aber das ist ja nicht wahr. Genau.
Besetzen tun die noch nicht. Es war nicht leicht, sie zu finden. Wir wurden dann aber herzlich begrüßt und zwar von Thomas Rudel. Thomas Rudel ist ein Mitglied und Redakteur von Netzpolitik. Der hat Politikwissenschaften studiert, ist aus Wien rübergekommen und hat sich dieser Gruppe angeschlossen. Und Elisabeth hatte gleich eine ganz brennende Frage für die, die sich doch so viel mit der digitalen Welt auseinandersetzen.
Was ist denn hier so der analogste Ort, sagen wir mal so, hier in der Redaktion?
Das kommt wahrscheinlich darauf an, ob man Raucher ist oder nicht. Wir haben den Luxus, hier einen Raucherraum zu haben und da findet gut die Hälfte der Redaktionssitzungen der informellen statt. Und natürlich die Küche, wo der Kaffeenachschub herkommt.
Ja, die ein oder andere Kaffeetasse haben wir schon gesehen. Vielleicht auch noch, das ist irgendwie eine Frage, die nur so ein Trigger ist, aber seit wann passiert das hier überhaupt und warum? Also diese Redaktion Netzpolitik?
Also im Grunde ist es ein historisch gewachsenes Projekt von Markus Beckedahl angestoßen und ist halt über die Jahre gewachsen und gewachsen. Wenn ich mich nicht irre, ist 2007 André Meister, der da ganz hinten sitzt, als einer der ersten dazugekommen in einer fixen Position als Redakteur. Und dann kam Anna Biselli, die gerade in Südamerika herumkrebst. Und ja, und ich bin vor 2,5 Jahren oder so dazugestoßen, wenn ich mich jetzt nicht irre, und war so der Erste, der so ein bisschen von außen gekommen ist. Und seitdem wachsen wir natürlich, dann kam dann auch gleich die Landesverratsaffäre über uns. Das hat natürlich sehr eine große Öffentlichkeit, noch eine zusätzliche geschaffen.
Und das ist ja was dann auch euch viel auch solidarische Spendengeld eingebracht hat. Und jetzt ist es dazu gekommen, dass auch ihr mehr auch darauf setzt, Gelder zu akquirieren, die Menschen darauf anzusprechen, warum ihr Geld braucht. Vielleicht hier nochmal die Möglichkeit einfach zu formulieren, warum ist es notwendig, an netzpolitik.org zu spenden und warum macht ihr auch transparent, wo das Geld hinkommt?
Also unsere Unabhängigkeit ist uns ganz, ganz wichtig, deswegen bitten wir eben auch also nicht hoffentlich nicht zu penetrant, aber unsere nahezu ausschließliche Finanzierung kommt aus kleinen Leserspenden. Das heißt, wir haben jetzt auch keine großen Konzerne oder so, die uns 100.000 Euro im Jahr rüberschieben, sondern halt wirklich kleine Leserspenden, die uns dann unabhängig halten, wo wir dann auch wirklich über die Themen berichten können, in der Angemessenheit und Tiefe, die uns angemessen erscheint. Und das ist natürlich über so eine tatsächliche Unabhängigkeit, also frei von Großspenden oder auch frei von Werbeanzeigen, natürlich ganz eminent wichtig.
Was sind denn das gerade für Themen, die euch jetzt im Moment so beschäftigen, vor allem?
Das kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, mit welchem Redakteur oder Redakteurin man gerade spricht. Was natürlich jetzt in den letzten Jahren generell zu beobachten ist, ist natürlich sich zunehmend enger spannende Überwachungsstaat, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer und generell globaler Ebene. Also erst letzte Woche wurde ja die EU-Terrorismus- oder Antiterrorismus-Richtlinie verabschiedet, die da auch einige fragwürdige Regelungen drinstehen hat. Was auch letzte Woche verabschiedet worden ist, das ist ein deutsches Gesetz oder ein Gesetzentwurf vom Kabinett verabschiedet zur Implementierung der europäischen Fluggastdatenspeicherung, also de facto eine Vorratsdatenspeicherung, nur halt eben nicht im Telekommunikationssektor, sondern de facto alle Fluggastdaten, die innerhalb Europas anfallen. Da geht sogar die deutsche Regierung über die europäisch verpflichtende Regelung hinaus. Also das wird halt immer enger. Sonst natürlich wichtige Themen sind Infrastruktur, Netzneutralität, Breitbandausbau, generell Überwachung, kommerzielle oder staatliche.
Das sind dann ja auch Sachen, die ihr über die Jahre beobachtet, kritisiert und auch dagegen mobilisiert, zur Kritik anregt. Stellt ihr da auch Erfolge fest, die ihr auch darauf zurückführen könnt, wie ihr Bericht erstattet?
Zum Beispiel habe ich mittlerweile, weiß nicht wie oft, die europäische Verordnung zur Netzneutralität gelesen, inklusive den BEREC-Leitlinien. Und da ist mir vor zwei Wochen erst aufgefallen, dass möglicherweise oder ziemlich sicher Vodafone gegen die Netzneutralität verstößt, indem es Zugang zu bestimmten Webseiten drosselt. Und da läuft jetzt gerade eine aufgrund unserer Berichterstattung eingeleitete Untersuchung der Bundesnetzagentur dazu. Da sind wir natürlich sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Das wäre natürlich ein großer Erfolg.
Vielleicht nochmal auch zu den Ansprechpartnern, also ihr informiert und dann ist ja vielleicht auch die Frage, wen ihr informieren wollt und inwiefern das auch Thema ist in euren Besprechungen, also fernab von Inhalten, dieses, wie das vermittelt wird und werden soll, also was ist dann vielleicht auch so eine Art Richtlinie oder was wird denn da auch ausgehandelt in Form dieses, wen sprechen wir an?
Also generell möchten wir unterschiedlichste Zielgruppen ansprechen, sowohl also ein bisschen unsere Kernleserschaft, so Geeks, die halt tief im Computerthema drinstecken. Gleichzeitig ist es uns auch ganz wichtig, Politiker und Mitarbeiter von Politikern zu erreichen, die dann auch maßgeblich dafür verantwortlich sind, entsprechende Gesetzesentwürfe dann durchzuwinken oder eben auch nicht. Aber natürlich möchten wir unsere Themen zunehmend auch so aufbearbeiten, damit sie auch von normalen Lesern, die sich vielleicht jetzt gar nicht mal so bedroht fühlen durch die Entwicklungen, auch gelesen und auch verstanden werden können. Also im Grunde möchten wir wirklich möglichst breit aufgefächert, nicht nur thematisch sein, sondern die Inhalte eben auch so verkaufen sozusagen, dass sie auch tatsächlich ankommen und möglichst in der breiten Gesellschaft ankommen.
Das ist ja auch schon eine Mobilisierung und ihr habt ja auch manchmal Aufrufe zu Petitionen. Inwiefern überschneidet sich dann dieser Journalismus auch mit Aktivismus oder was ist euch da nicht wichtiger? Es ist beides wichtig, aber was wäre das, wo ihr sagt, das sind wir?
Also insbesondere in den letzten Jahren wollen wir uns schon noch vermehrt als journalistische, unabhängige Plattform aufstellen, wobei wir natürlich immer noch zumindest mit einem Fuß im Aktivismus drinstecken, aber natürlich seriöse und unabhängige Berichterstattung hat eben definitiv auch damit zu tun, dass man eine bestimmte Haltung zu einem Thema hat. Also so eine beworbene, komplette Pseudoneutralität gibt es ja sehr selten. Und was eben auch, da haben wir dann selbstverständlich auch mit expliziten Aktivisten zusammengearbeitet, zum Beispiel bei der Verabschiedung der Netzneutralitätsregeln in Europa. Da ist es uns dann zusammen, natürlich nicht auf unserem Mist gewachsen, aber zusammen mit anderen Gruppen gelungen, über 500.000 Unterschriften bei einer Petition anzusammeln. Und beziehungsweise, es war jetzt weniger eine Petition, sondern in so einem Gesetzgebungsprozess bei den Regulierungsbehörden anzuklopfen und darauf zu pochen, dass diese Regeln wirklich ganz streng ausfallen.
Das sagt Thomas Rudel, der ist in Wien aufgewachsen, hat da für diverse Provider gearbeitet, daneben Politikwissenschaften studiert und ist dann zu netzpolitik.org gekommen. Wir haben ihn direkt an seinem Arbeitsplatz gestört und ihm ein paar Fragen gestellt zu seiner Arbeit dort. Er hat schon gesagt, Zielgruppe sind so ein bisschen so ein paar Geeks und das ist auch so ein Eindruck, den man da gewonnen hat. Es ist alles so ein bisschen geekig eingerichtet. Weniger vollgestellt als vielleicht bei so einem freien Radio wie bei uns in der Redaktion. Sticker finden sich trotzdem überall wieder, aber die Atmosphäre und wie es da aussieht, das hat Elisabeth auch nochmal vor Ort beschrieben.
Stille Klaviermusik. Oh, kommt von rechts. Sonst hört man so ein bisschen, wie zu erwarten war, Tastaturklappern. Es ist stiller als bei uns. Und kleine räumliche Trennung herrscht hier schon, aber ansonsten hat man eher das Gefühl, dass wir hier eingedrungen sind, was auch so ist. Hallo. Und erstmal so von der Atmosphäre her, hier gibt es ein sehr sortiertes System, ein bisschen analog sind wir dann doch auf dem einen oder anderen organisatorischen Wand-Magnetboard. Und sonst ist halt hier ganz still, was dann natürlich die ein oder anderen Fragen aufgreift. Chatten die hier gerade oder wann trifft sich hier die Redaktion und solche Sachen, können wir sicherlich hier gleich den ein oder anderen mit unseren neugierigen Fragen nerven. Oh, ich habe ihn fast erwartet, Edward Snowden.
Edward Snowden saß nicht persönlich in Marcus Beckett da als Büro, aber ein Poster von ihm hing direkt an der Wand, als man reingekommen ist.
Unterm Schreibtisch haben wir nicht geschaut,
Nina. Unterm Schreibtisch, vielleicht saß er unterm Schreibtisch vielleicht. Und hat sich versteckt. Es standen noch zwei Kaffeetassen auf seinem Schreibtisch, das fand ich sehr verdächtig.
Genau.
Das heißt, vielleicht verstecken die den ja. Marcus Beckett da, warum es so was Besonderes ist, den persönlich anzutreffen ist, weil wir den zum Beispiel über Telefon nie erreichen. Er wird uns auch noch erklären, warum
das stimmt nicht. Ich habe den schon häufiger mal erreicht, aber das stimmt schon. Er ist sehr beschäftigt.
Der ist nämlich der Gründer und der Chefredakteur von netzpolitik.org, auch in verschiedensten anderen Organisationen tätig, und wir haben ihn direkt in seinem Büro abgepasst.
Erstmal, es ist ganz schön still. Wann findet hier die analoge Welt statt? Also wann findet hier der redaktionelle Austausch statt vielleicht?
Also wir sind ja eigentlich ganz froh, dass wir jetzt mal diese Stille haben. Wir waren sehr lange sehr zusammengefercht und da musste nur einer mal kurz telefonieren und sieben Leute saßen halt mit quasi am Telefon. Insofern, wir tauschen uns hier die ganze Zeit über Chats aus. Spätestens beim Mittagessen, Redaktionssitzungen selbst, haben wir eigentlich nur montags.
Abgesehen von der redaktionellen Arbeit, was findet hier noch so statt? Was muss hier abgedeckt werden, damit die redaktionelle Arbeit überhaupt stattfinden kann?
Na, wir brauchen monatlich ausreichend Geld in Form von Spenden, damit wir im nächsten Monat in derselben Zahl hier wieder zusammensitzen können. Man muss sich mehr um die ganze Bürokratie kümmern. Das macht vor allen Dingen Stefanie, die hier im Zimmer daneben sitzt. Und dann muss man halt mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen kommunizieren auf den unterschiedlichsten Wegen. Wobei wir am meisten hoffen, dass Leute uns nicht anrufen, weil alles andere ist entspannter.
Das merken wir ja auch selbst immer. Wenn man versucht anzurufen, ist das meistens nicht so erfolgreich, wie wenn man mal eine E-Mail hier schreibt.
Wir von Radio Korax greifen häufig auf eure Informationen zurück. Wo habt ihr die Informationen her? Funktioniert das über Kontaktpersonen oder wo kommen die Infos her? Wie recherchiert ihr?
Ja, also wir haben natürlich ein großes Kontakt- und Bekannten- und Freundesnetzwerk, wo wir viel bekommen. Wir haben ansonsten das Internet. Im Vergleich zu, sagen wir mal, vielen anderen Medien sind jetzt nicht unbedingt die dpa-Ticker unsere Hauptinformationsquelle, sondern eher dann soziale Medien wie Twitter, Mailinglisten, oder halt viele persönliche Kontakte. Und bei uns läuft das dann zusammen in einen Redaktionschat, wo jeder dann Sachen reinpostet und Diskussionen über verschiedene Perspektiven laufen. Und manchmal hat man dann das Gefühl, okay, jetzt müssen wir erstmal kurz face-to-face, also analog diskutieren, um zu einer Lösung zu kommen. Und dann wird weiter recherchiert.
Das ist ja die eine Seite sozusagen, wie ihr an Informationen kommt. Ihr berichtet dann ja über Sachen Datenschutz, Datenpolitik, Netzpolitik, wie es ja schon der Name sagt. Es ist ja natürlich auch ein Anliegen von euch, dass das verbreitet wird, und es geht ja auch oft um wichtige Sachen, die auch Unterstützung erfordern. Was habt denn ihr da für Kanäle? Wie versucht ihr, dass das mehr Verbreitung findet, außer wenn man jetzt auf netzpolitik.org zufällig draufstößt?
Na, wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir haben mal paar andere soziale Netzwerke ausprobiert. Wir sind auf YouTube, wo wir viel zu wenig posten, weil keiner von uns unbedingt vor der Kamera will. Wir haben einen Podcast, den wir zu wenig befüllen, weil Audio auch immer ganz schön aufwendig ist und mit Texten man bei uns mehr Leute erreicht, als wenn man irgendwie ausführlich das Ganze in eine Audioform packt. Und dann gibt es natürlich noch dieses Bloggen über Bande, wenn andere Journalisten auf unsere Themen dann aufmerksam werden, weil sie uns folgen, weil sie unsere Artikel lesen, dass sie uns dann als Experten anrufen oder vorbeikommen oder einladen und wir dann quasi über deren Verbreitungswege unsere Position noch weiter vertreten können.
und auf sozialen Medien, was du gerade angesprochen hast. Da lebt ja auch von einem Austausch und dass man sich miteinander vernetzt. Merkt ihr da auch, wie man zur Zielgruppe vielleicht mehr Kontakt aufbaut, was da vielleicht auch zurückkommt an Feedback oder an Meinungen oder generell?
Ja, wir lesen natürlich alles, was irgendwie zurückgeschickt wird. Vieles ist halt klassische Anschlusskommunikation, aber wir sind immer ganz froh über die, sagen wir mal, 10%, die uns dann tatsächlich helfen, Geschichten weiterzudenken, tatsächlich konstruktives Feedback zu haben, wo wir auch feststellen, okay, vielleicht haben wir Fehler gemacht, das können wir korrigieren oder wir können beim nächsten Mal noch Sachen besser machen oder wir haben Aspekte einfach übersehen, die uns dann von Lesern, von Zuhörern mitgeteilt wurden. Aber ganz häufig müssen wir natürlich dann auch eingreifen und ja, Leute leider löschen, wenn sie halt irgendwie nicht in der Lage sind zu argumentieren, sondern dann nur andere Leute rumbeschimpfen oder mit ihren Verschwörungstheorien oder rechten Ansichten kommen. Aber das geht halt jedem Medium so.
Wie groß ist denn da die administrative Arbeit gerade dahingehend, diese Kommentare da auszusortieren?
Ja, haben wir mittlerweile ein bisschen Routine, aber ich lese jeden Tag, weiß ich nicht, 200, 300 Kommentare und ich habe immer das Gefühl, dass ein Großteil davon eigentlich zu Lasten meiner Lebenszeit geht. Andererseits, na gut, man macht es halt, weil diese 10% halt gut sind und man halt vorher die nicht aussortieren kann.
Das sagt Markus Beckedahl, der Chefredakteur und Gründer von netzpolitik.org, den wir im Büro von netzpolitik.org tatsächlich selbst angetroffen haben.
Oh mein Gott.